Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. US-Präsident Obama läuft im Haushaltsstreit mit den Republikanern die Zeit davon. Obama forderte die Parteispitzen im Kongress ultimativ auf, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Wenn das nicht gelingt, droht den USA Anfang nächsten Monats die Zahlungsunfähigkeit. Das Land hat seine gesetzlich festgelegte Schuldenobergrenze von 14,3 Billionen Dollar erreicht und könnte, wenn es bei dieser Grenze bleibt, keine neuen Kredite aufnehmen.
Es ist nicht leicht, die Hitze aus dem politischen Gefecht um Amerikas Schuldenobergrenze und die nahende Zahlungsunfähigkeit zu nehmen. Der Präsident gab sich als Mann der Mitte, machte deutlich, dass er zu Kompromissen bereit sei, auch wenn er zum Wohle des Landes eine größere Lösung zur Haushaltssanierung bevorzuge, will heißen, mehr Schuldenabbau auch durch höhere Steuern für Unternehmen und Millionäre. Wenn mir die politischen Führer einen seriösen Plan aufzeigen, bin ich bereit, mich zu bewegen, auch wenn dazu harte Entscheidungen meinerseits nötig sind. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir in den nächsten Tagen die Blockade überwinden. Die Amerikaner wollen sehen, dass Washington den Job macht. Ein Ultimatum von 36 Stunden hatte der Präsident gestern gesetzt. Die Republikaner im Kapitol mühten sich ihrerseits nicht auf dem schwarzen Peter sitzen zu bleiben. Sie wollen in der nächsten Woche ein eigenes Gesetz einbringen, inklusive eines Verfassungszusatzes, der einen ausgeglichenen Haushalt vorschreibt. Unsere Position bleibt klar. Es wird keine Steuererhöhungen geben, weil die Jobs zerstören. Unterdessen basteln sie im kompromissfreudigeren Senat überparteilich an einem juristischen Winkelzug. Der würde es dem Präsident erlauben, die Schuldengrenze einseitig in drei Schritten anzuheben.
Das ist ein deutlich kleineres Brötchen, das da gebacken wird, weil es das Hauptproblem nicht löst, nämlich Amerikas gewaltige Schuldenlast abzutragen. Als eine Übergangslösung aber könnte der Kompromiss notfalls herhalten.
In Europa hat die Schuldenkrise das Vertrauen in das Bankensystem erschüttert. Um mehr Transparenz zu ermöglichen, hat die Europäische Bankenaufsicht heute die Ergebnisse des neuen sogenannten Stresstests veröffentlicht. Untersucht wurden 91 Banken, 8 haben den Test nicht bestanden. Die Prüfer hatten bei diesen Instituten Zweifel, dass sie einen schweren Konjunktureinbruch und Börsenturbulenzen weitgehend unbeschadet überstehen würden. Um das zu testen, hatten die Experten eine Reihe von Kriterien entwickelt.
Man könnte es auch Belastungs-EKG für Banken nennen. Der Stresstest prüft, ob Kreditinstitute stark genug sind, um extreme Herausforderungen zu bestehen. Es geht darum, ob genug Kernkapital vorhanden ist, also Kapital, auf das die Bank jederzeit zurückgreifen kann. Beim Stresstest werden Szenarien einer verschärften Schuldenkrise in Europa durchgerechnet. Die Kriterien sind: ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, ein Einbrechen der Aktienkurse, ein Absacken der Immobilienmärkte, eine Abwertung des US-Dollars und ein starker Zinsanstieg. Banken, die danach weniger als 5% hartes Kernkapital übrig haben, fallen beim Stresstest durch.
In Deutschland wurden 13 Banken untersucht. 12 von ihnen haben den Stresstest bestanden. Einen Sonderfall bildet die Landesbank Hessen-Thüringen. Hier hatte sich zuvor abgezeichnet, dass die als solide geltende Bank durchfallen könnte. Grund ist, dass Teile der Einlagen nicht als Eigenkapital gewertet werden sollten. Die Helaba betonte, sie verfüge über genügend Kapital.
Aufatmen in der Branche. Alle deutschen Banken mit Ausnahme des Sonderfalls Helaba haben den Stresstest bestanden. Doch Grund zum Ausruhen gibt es nicht, denn in einigen Fällen wurde das Ziel nur mit Ach und Krach erreicht. So schrammten die HSH Nordbank und die NordLB nur knapp über die erforderliche Kernkapitalquote von 5%. Überraschend schlecht schnitt auch der Branchenprimus Deutsche Bank ab. Hier liegt die Quote nur bei 6,5%. Dennoch zeigte sich die Deutsche Bundesbank als Teil der Bankenaufsicht zufrieden.
Die deutschen Banken haben sich bei den Stresstests 2011 robust und widerstandsfähig gezeigt. Der Stresstest beinhaltet insgesamt strengere Annahmen als in 2010 und stellt ein hypothetisches Szenario mit schwerwiegenden Schockannahmen dar.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble meldete sich nur per Fax zu Wort. Für Deutschland sind keine weiteren Anpassungen erforderlich, da die Eigentümer der teilnehmenden deutschen Banken kapitalstärkende Maßnahmen vorbereitet haben. Ganz anders die Situation in Europa. Gleich 8 Institute bestanden den Test nicht, 5 spanische, 2 griechische und ein österreichisches. Die betroffene österreichische Volksbank AG reagierte sofort und kündigte den Verkauf von Unternehmensteilen an. Sorgen macht auch, dass viele Banken die Stresstesthürden nur knapp genommen haben. Allerdings waren diese auch unrealistisch hoch, kritisiert der Deutsche Bankenverband.
Einige der Szenarien gehen aber übers Ziel hinaus. Beispielsweise wird simuliert, dass gleichzeitig die Konjunktur in Deutschland massiv einbricht, in einem Umfang, den wir in der Nachkriegszeit noch nie hatten, und zeitgleich die Zinsen nach oben gehen. Das ist etwas, das gab es noch nie und das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Damit bleibt die Aussagekraft des Stresstests begrenzt. Die Europäische Bankenaufsicht steht weiter in der Kritik. Auch weil sie bei der Landesbank Hessen-Thüringen besonders scharfe Richtlinien anlegte. Das grundsolide Institut, das deshalb durchfiel, untersagte die Veröffentlichung der Daten.
Fragen und Antworten zum Bankenstresstest hat unsere Internetredaktion zusammengestellt, wie immer unter tagesschau.de. Italien schlägt einen harten Sparkurs ein. Nach dem Senat hat am Abend auch das Abgeordnetenhaus ein milliardenschweres Sparpaket beschlossen. Ziel ist, in 3 Jahren keine neuen Schulden mehr zu machen. Bereits von Montag an müssen die Italiener unter anderem neue Gebühren bei der Gesundheitsversorgung zahlen, zum Beispiel in Notaufnahmen. Außerdem werden neue Steuern erhoben und Gehälter im öffentlichen Dienst eingefroren. Das Rentenalter wird erhöht.
Jetzt ist es auch vom Parlament abgesegnet, das 79 Milliarden Sparpaket der Regierung Berlusconi. In einer kurzen, aber emotionalen Debatte wirft die Opposition dem Regierungschef, der nur kurz anwesend war, Unfähigkeit vor. Man habe das Ja nicht für Berlusconi gegeben. Das Ja haben wir nur unserem Präsidenten gegeben, dem Präsidenten der Republik, weil er uns in der Notlage drum gebeten hat. Das Milliardensparpaket soll bis 2014 den Haushalt ausgleichen. Neben Kürzungen im öffentlichen Dienst und bei den Renten will man die Einnahmen erhöhen. So verspricht man sich von Privatisierungen 2-stellige Milliardenbeträge. Zusätzlich werden auch die Verbrauchsteuern erhöht.
Wir haben dagegen gestimmt, weil wir eine sehr verantwortungsvolle Opposition sind. Und es ist uns klar, dass Sparmaßnahmen wichtig sind, um die Staatsfinanzen zu sanieren. Nichtsdestotrotz bleibt das Sparpaket sehr ungerecht.
Vor dem Parlament machten einige Gewerkschaften ihrem Unmut Luft. Viele bemängeln, dass der Staat wieder bei den Armen zulangt und die Reichen verschont. Das heute beschlossene Sparpaket hat 2 große Nachteile. Erstens sind die Maßnahmen zu unkonkret formuliert und zweitens sind die Hauptsparanstrengungen auf 2013 und 2014 verschoben. Bis dahin hat es aber längst Neuwahlen gegeben und dann muss sich die neue Regierung mit der Umsetzung herumschlagen.
Die libysche Opposition hat einen wichtigen diplomatischen Erfolg erzielt. Die internationale Libyen-Kontaktgruppe beschloss auf einem Treffen in Istanbul, den Nationalen Übergangsrat als legitime Vertretung des libyschen Volkes anzuerkennen. Dem Regime von Staatschef Gaddafi sprachen die Vertreter aus mehr als 30 Staaten jede Rechtmäßigkeit ab. Damit können im Ausland eingefrorene libysche Staatsgelder dem Übergangsrat zur Verfügung gestellt werden.
Istanbul. In der osmanischen Zeit wurden von hier aus große Teile der arabischen Welt regiert, auch Libyen. Und ein klein wenig war es auch heute wieder so. Viertes Treffen der sogenannten Libyen-Kontaktgruppe. Das inoffizielle Ziel der Zusammenkunft von Vertretern von mehr als 30 Staaten und internationalen Organisationen: den Abgang Gaddafis organisieren. Auch wenn die militärische Lage in Libyen derzeit nicht unbedingt danach aussieht, auch nach fast 4 Monaten der NATO-Luftangriffe. Zentrales Thema deshalb die humanitäre Situation, insbesondere vor und während der kommenden islamischen Fastenzeit, dem Ramadan. Unter anderem, um im Ausland eingefrorene libysche Staatsgelder freigeben zu können, wurde der Nationale Übergangsrat heute nicht nur von den USA, sondern von der gesamten Kontaktgruppe diplomatisch stark aufgewertet. Bis eine Übergangsregierung im Amt ist, werden die USA den Nationalen Übergangsrat als legitime Regierungsautorität für Libyen anerkennen und auf dieser Basis werden wir mit ihm verhandeln. Das offizielle diplomatische Aus für Gaddafi. Doch dessen politische Zukunft wird militärisch in Libyen entschieden und nicht hier im einst auch für Libyen so wichtigen Istanbul.
In Syrien ist es offenbar wieder zu Protesten gegen die Regierung von Präsident Assad gekommen. Diese Amateuraufnahmen sollen in der Hauptstadt Damaskus aufgenommen worden sein. Nach Angaben der Opposition wurden dort mindestens 9 Menschen getötet, als Sicherheitskräfte nach den Freitagsgebeten auf Demonstranten feuerten. Auch in anderen Landesteilen soll es Tote bei Massenkundgebungen gegen die syrische Regierung gegeben haben. Auch in Jordanien ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. In der Hauptstadt Amman gingen Polizisten mit Schlagstöcken gegen Protestierende vor. Viele von ihnen hatten zuvor politische Reformen und den Rücktritt der Regierung gefordert. Auch Journalisten wurden attackiert.
Aus dem Computernetzwerk des US-Verteidigungsministeriums sind geheime Waffenpläne gestohlen worden. Das Pentagon-System gilt als eines der sichersten der Welt, dennoch haben Hacker es im großen Stil geknackt. Nach Angaben der Regierung wurden insgesamt 24.000 Dateien kopiert. Das Pentagon vermutet einen ausländischen Geheimdienst hinter der Attacke. Der Abhörskandal um das britische Boulevardblatt News of the World schwappt nun offenbar in die USA über. Die Bundespolizei FBI prüft, ob Mitarbeiter des Murdoch-Konzerns Telefone von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 sowie von deren Familien angezapft haben. Der indonesische Vulkan Mount Lokon ist ausgebrochen. Schon vor Tagen hatten die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. In Indonesien schiebt sich die australische Platte unter die eurasische. Dadurch entstand der 5000 Kilometer lange Sunda-Bogen mit mehr als 100 Vulkanen. Mount Lokon auf der Insel Sulawesi ist einer der aktivsten.
Der Vulkan spuckte Feuer und Asche bis zu 1,5 Kilometer hoch. Um den Krater herum verbrannten Wälder und Büsche. Tausende Bewohner mussten bisher ihre Häuser verlassen. Sie flüchteten in Schulen, Kirchen und andere Notunterkünfte. Und weitere Menschen werden folgen. Die Behörden verteilen Atemschutzmasken und Zelte.
Moderator Thomas Gottschalk wechselt vom ZDF zur ARD. Vom kommenden Januar an wird er 4-mal pro Woche live mit Prominenten und Experten über aktuelle Themen sprechen, immer abends vor der Tagesschau. Gottschalk teilte heute mit, in seiner neuen Sendung wolle er sich um den ganz normalen täglichen Wahnsinn kümmern. Der Norweger Thor Hushovd, eigentlich ein Sprintspezialist, hat die 2. Pyrenäen-Etappe der Tour de France gewonnen. Der insgesamt 13. Tagesabschnitt der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt führte von Po nach Lourdes über 152,5 Kilometer. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. Juli.
Morgen beschert uns hoher Luftdruck einen recht freundlichen Tag. Außerdem fließt aus Südwesten wärmere Luft heran, die zusammen mit der Sonne für steigende Temperaturen sorgt. Am Sonntag zieht von Nordwesten aber schon wieder der Ausläufer eines Atlantiktiefs mit Regenwolken nach Deutschland. In der Nordosthälfte ist es heute Nacht zum Teil noch stark bewölkt. Richtung Ostsee gibt's auch einzelne Schauer. Ansonsten zeigen sich häufig die Sterne. Morgenschein verbreitet die Sonne. Vom Pfälzerwald bis zur Deutschen Bucht sind auch dichtere Wolken mit einzelnen Schauern unterwegs. Über den Alpen bilden sich am Nachmittag hier und da Gewitter. In der Südosthälfte schwacher, sonst mäßiger Südwind mit starken Böen. In Oberschwaben heute Nacht kühle 4, in Nordfriesland bis 14 Grad. Dort morgen 19, im Breisgau bis 27 Grad. Am Sonntag in der Nordwesthälfte viele Wolken und zeitweise Regen, im Osten und Süden zunächst noch freundlich, später dann Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Die neue Woche beginnt wechselhaft und überall deutlich kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin die Zeit läuft, wie Obama die Parteien im Schuldenstreit zur Einigung zwingen will und gefährliche Genehmigung, neue Erkenntnisse zum Todessturz auf der Gorch Fock.